Moin, moin. Schon mal wieder jetzt länger her. Ich kenne viele Gesichter nicht. Das heißt, viele Gesichter kenne ich auch nicht. Das ist ja ein einfacher Rückschluss. Wunderbar. Kriegen wir hin. Ich kann auch lauter, also ich kann auch ohne Mikrofon, aber das machen wir nicht. Ne? Nein, das kriegen wir hin. Ich wohne in Basbüttel, also noch gerade Schleswig-Holstein. Also wenn man nach Hamburg reinfährt, dieses gruselige Kreuz, wo immer sich die Autos steuern, das sind wir. Ich bin Vater von 3 Kindern, die aber jetzt alle aus dem Gröbsten raus sind. Der Jüngste ist 19 Jahre alt. Man hat ja irgendwann mal geheiratet, weil man mit jemandem alleine sein will. Es naht die Zeit der Erlösung. Das ist sehr schön, ist das. Das ist eine richtig gute Sache. Wir feiern gerade Nachmittagsgottesdienste, weil wir unseren Saal neu bauen, abreißen, neues Ding dahinsetzen. Deswegen kann ich jetzt vormittags ein bisschen mehr als sonst. Das ist eines der Gründe, warum ich jetzt auch hier sein kann. Ich weiß gar nicht, wie hast du mich vorhin genannt? Vorsitzender? Oder? Nee, das war ein anderes Wort noch. Ne? Also das Wort hat, glaube ich, noch keiner verwendet. So. Also ich bin von dem Vorsteher, genau, richtig, Vorsteher, genau, richtig. Also ich bin der erste Vorsitzende des Vereins, ne, weil es gibt diesen Vereinskrempelzeug, ne, irgendwie hilft ja alles nichts, ne, das muss ja irgendwie passieren. Und auf der geistlichen Ebene, also das müsste nicht miteinander verknüpft sein, in meinem Fall ist das miteinander verknüpft, bin ich der Bundesälteste, was immer das auch so ganz genau heißt. Eigentlich bin ich dafür zuständig, wenn es irgendwo richtig Ärger gibt in der Gemeinde, dann soll ich dazwischen gehen. Das ist so mein erster Job, würde ich mal sagen. Aber hauptsächlich bin ich einfach Pastor in der Gemeinde. Das ist das meiste, was ich so tue im Laufe der Jahre. Auch schon jetzt richtig lang in Hamburg, seit 96, ist jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit. In meinem Fall schon fast ein halbes Leben. Das, mal gucken, wie lange das noch so geht. Ich möchte euch reinnehmen darin, dass Gott nicht nur gnädig handelt, sondern dass es ein gnädiger Gott ist. Und ich glaube, dass wenn uns das in der Tiefe erfasst, kann das eine Menge mit uns machen. Ich habe die Gnade Gottes, als ich Christ geworden bin, nicht wirklich verstanden. Als ich Christ geworden bin, da dachte ich, Mensch, Gott hat einen guten Fang mit mir gemacht. Ne? Also eigentlich kann er ganz froh sein, dass ich jetzt auch dabei bin. So, ne? Das irgendwie so auf dieser Ebene. Es war so damals dieses, ne, übergib dein Leben Jesus. Ne? So, das habe ich dann auch alles ganz brav gemacht. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Ich bin erst mit 16 Christ geworden. Und es hat irgendwie 2 Jahre gedauert, bis ich dann so in der Konfrontation mit der Heiligkeit Gottes angefangen habe, auch zu verstehen, was Vergebung ist. Also ich weiß nicht, was in diesen 2 Jahren dazwischen so richtig war, das muss ich auch nicht entscheiden, aber Gott geht einem ja nach. Manche Dinge lernt man irgendwie in der falschen Reihenfolge, ist ja alles egal, am Ende des Tages kümmert sich Gott um die Dinge. Aber ich habe beim Lesen eines Buches von einem Engländer, das mir dann irgendwie sehr geholfen hat, habe ich irgendwie gemerkt, dieser Mann fürchtet Gott viel mehr als ich und dieser Mann liebt Gott viel mehr als ich. Und ich habe irgendwie gemerkt, das eine hängt mit dem anderen irgendwie zusammen. Dass das eben nicht, ich kann das nicht voneinander trennen. Ich war bis dahin eher auf dieser Schiene, wie man das ja in der Gesellschaft viel so hat, so eines lieben Gottes. Er ist irgendwie ein netter und ein guter. Also irgendwie sowas. Ne? Also sozusagen die unsichtbare, allmächtige Variante eines Schoßhundes. Immer zugewandt, immer freundlich. Also irgendwie sowas. Ne? Und mit diesem Hintergrund ist es ja irgendwie gar nicht zu fassen, zu sagen so, ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung, ich brauche Gnade. Ich brauche Gnade. Das heißt, Gnade habe ich kennengelernt eigentlich über Konfrontation mit meinem eigenen Herzen und dann in dem Maße, wie Gnade mir zugesprochen wurde, konnte ich auch mich meiner Sünde zuwenden und dann wieder abwenden, so dieser ganze Prozess. Aber ich habe eigentlich Gnade immer, lass mich das mal ein bisschen bescheuert formulieren, vom Neuen Testament her verstanden. Dass ich immer irgendwie dachte, ohne Jesus keine Gnade. Und das stimmt einfach nicht. Denn es ist ein gnädiger Gott. Er ist nicht einfach, also er handelt nicht nur gnädig an mir durch die Erlösung in Jesus, sondern er ist ein gnädiger Gott. Und das, finde ich, macht einen Unterschied. Dass wir so Schritt für Schritt, und es gibt ja viele Themen, bei denen das so ist, wo wir so Schritt für Schritt mal langsam wegkommen, auf seine Hände zu gucken, auf das, was er tut, und ihn durch das zu definieren, was er mit uns macht, und dass wir uns langsam trauen, ihm ins Gesicht zu schauen und zu fragen, wer bist du? Weil wer du bist, das soll mein Leben prägen und das soll in meinem Leben Wucht entfalten, das soll in meinem Leben mir Identität geben. Wenn die Bibel sagt, ich bin sein Kind, dann ist es so wichtig zu verstehen, wer ist denn dieser Gott? Ich möchte euch in einen Abschnitt aus dem Alten Testament mitnehmen, aus den Psalmen. Psalm 33. Und da ab Vers 16, der König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist, und mit der Größe seiner Kraft rettet es nicht. In der damaligen Zeit waren Könige, also wir kennen ja Könige so eher als diese Leute, die mit merkwürdigen Klamotten durch die Gegend laufen und kleine Hunde streicheln. Na, damals waren Könige sehr viel mehr Kriegsherren, Diktatoren, schlicht und ergreifend. Also wer sich einen König in der Antike vorstellt, der tut besser daran, sich zu fragen, wie wird Russland regiert, als sich zu fragen, wie wird Deutschland regiert oder wie wird England regiert. Also Könige waren damals absolute Machtmenschen. Und das mussten sie auch sein, wenn sie König bleiben wollen. Ein König, der nicht gewillt war, mit harter Hand zu regieren, war auch schnell ein toter König. Es gab immer andere, die bereit waren, eher das Messer zu zücken. Könige damals haben Krieg geführt. Manche Könige, also von Königen ist viel in der Bibel die Rede, und in manchen Königsbeschreibungen, wo es jetzt nicht um das Gesamtvolk Israel geht, da würden wir das sogar manchmal eher mit Häuptling übersetzen. Und da kann man sich vorstellen, nur so Dörfer, die so übereinander herfallen und ne, der die Keule gut schwingt und so, das ist dann jetzt der König. Und jetzt sagt die Schrift, sagt unser Gott, ein König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Ein Pferd, in der damaligen Zeit hat man ausschließlich dafür verwendet, Kampfwagen zu ziehen. Pferde hat man nicht verwendet, um den Boden zu pflügen, und man konnte sich auch nicht richtig gut draufsetzen, um jetzt irgendwie so Mittelalter, ne, so in die Schlacht reitend oder sowas, sondern Pferde hat man vor Kampfwagen gepackt, also es waren Panzer. Wenn du als Fußsoldat gestandest und auf dich kam so ein Kampfwagen zu, das war eine furchterregende Erfahrung. Und mit der Größe seiner Kraft rettet es nicht. Gott will uns sagen, was immer du tust, um deine Kraft zu vergrößern, deinen Einfluss, deine Möglichkeiten, deine Lautstärke, deinen Protest, was immer du tust in dieser Richtung, von da kommt dir keine Rettung. Von da kommt dir keine Rettung. Hier ist das Mächtigen gesagt, dem König, dem, der mächtig daherkommt, der viele Möglichkeiten hat. Die Firmenbosse unserer Zeit, die Leute, die so richtig in die Vollen greifen können, um sich ihre Träume zu erfüllen. Rettung ist nicht dort. Ich lese weiter. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, auf denen, die auf seine Gnade harren. In der deutschen Sprache gibt es eine Worterfindung, die, soweit ich das weiß, in anderen Ländern nicht existiert. Das ist ein schönes Wort, nämlich der Begriff der Ehrfurcht. Ich würde das gerne an dieser Stelle eigentlich einsetzen. Na, die, die den Herrn fürchten, da geht es nicht um eine Furcht, die, wenn die gegnerische Armee kommt, einen dazu bringt, sich irgendwo in die Büsche zu schlagen und möglichst nicht mehr atmen und verstecken und na, hoffentlich trifft es mich nicht. Nicht eine Furcht, die einen nachts nicht schlafen lässt, sondern hier geht es darum, den Herrn zu fürchten. Und das, die deutsche Sprache macht das mit diesem Begriff der Ehrfurcht, finde ich, sehr schön. Dass es eben, wenn es darum geht, den Herrn zu fürchten, dann geht es um Ehrfurcht. Dann geht es darum zu sagen, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Gott regiert, ich nicht. Er hat alles in der Hand. Ich bin sehr irritiert, so in den letzten Monaten, bei wie vielen Christen ich so das Gefühl habe, dass sie irgendwie proklamieren, Gott hat die Dinge nicht in der Hand. Ich finde das sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Wie viele Christen Angst davor haben, dass irgendwelche Politiker irgendwas machen und irgendwelche Ärzte irgendwas machen und irgendwelche Nachbarn irgendwas machen und irgendwelche hysterischen Leute irgendwas machen und was weiß ich. Und ich denke immer so, Leute, seid ihr Christen? Wer sagt, ihr regiert diese Welt? Der lebendige Gott. Der lebendige Gott. Braucht er meine starke Hand? Nein, die braucht er nicht. Er braucht nicht meine Rösser. Früher hat man von den Christen gesagt, das ist ganz lustig, ne? Das sind die Stillen im Lande. Da ist irgendwas abhanden gekommen. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, auf denen, die auf seine Gnade harren. Harren ist ja so ein massives Wort, ne? Harren, das ist so dieses Festhalten, sich festkrallen, dieses ich lass nicht los, ne? Ich beharre darauf. Ja, ich lass nicht los. Und es gibt so viele Dinge, die wir nicht loslassen. Da hat uns unser Nachbar beschimpft, ne? Und der muss sich entschuldigen. Da beharre ich drauf. Wir beharren auf unseren Rechten und wir beharren darauf, wer wir denn sind und wir beharren darauf, dass wir was sind und so geht keiner mit mir um und wir, na manche Gemeindestunde denke ich manchmal so, oh Leute, brichst du dir jetzt was ab, wenn du nicht durchkommst mit deiner Meinung, mit deiner Haltung, was ist daran schlimm? Der Psalmist sagt, wir sollen auf seine Gnade harren. Und Gnade haben wir nötig.
dass wir noch leben. Das ist die Gnade des Herrn. Dass er noch nicht mit uns Schluss gemacht hat. Das ist die Gnade des Herrn. Dass wir noch mit ihm reden dürfen. Das ist die Gnade des Herrn. Dass wir noch atmen dürfen. Das ist die Gnade des Herrn. Daran will ich mich festklammern. Dass er eben wirklich ein gnädiger Gott ist. Und wenn ich daran festhalte, mit aller meiner Kraft, dann glaube ich auch, ist da ein gnädiger Gott über meiner Nachbarschaft. Dann ist er ein gnädiger Gott über meiner Stadt. Ein gnädiger Gott über meinem Land. Er ist ein gnädiger Gott. Würde ich meinen Nachbarn gerne zurufen, fürchtet den Herrn? Ja, das würde ich gerne. Aber ich würde ihn gerne zurufen, fürchtet den Herrn, denn er ist gnädig. Streckt euch nach ihm aus, denn er ist gnädig. Geht in seinen Wegen, denn er ist gnädig. Das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, auf denen, die auf seine Gnade harren. Wenn irgend möglich, möchte ich nichts anderes festhalten. Ich möchte nicht zu denen gehören, die darauf pochen, dass sie wer sind. Ich möchte nicht zu denen gehören, die darauf pochen, dass sie ja auch ein Anrecht haben auf. Das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, auf denen, die auf seine Gnade harren. Dass er ihr Leben vom Tod rette und sie in Hungersnot am Leben erhält. Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Lesen der Bibel, aber mich packt zwischendurch auch mal so ein Vers, weil ich merke, die Bibel wird in eine Situation reingesprochen, die so weit weg ist von unserer Situation, dass es manchmal atemberaubend. Also, ich weiß nicht, wer von euch hier sitzt und in den letzten Wochen eine Hungersnot erlebt hat. Niemand wohl. Und für einige von den sehr viel Älteren hier gehört das zu den traumatischen Erfahrungen, dass sie sagen können, in meiner Kindheit gab es das, wirklichen Hunger. Aber in meiner Kindheit, und dann guckt man in den Spiegel und sagt, das ist schon ein bisschen länger her. Die Bibel, dieser Vers, wird Menschen geschrieben, die wissen, was Hunger ist. Dieser Vers wird Menschen geschrieben, die hoffen, dass sie morgen ihre Kinder ernähren können. Dieser Vers wird Menschen geschrieben, die bei der Bitte nach dem täglichen Brot genau wissen, worum sie da bitten. Wir haben ja keine Ahnung mehr, was das ist. Das Bedürfnis des täglichen Brotes. Wenn hier von Rettung vom Tod die Rede ist, dann sind wir sehr schnell dabei, das sehr zu vergeistlichen. Hier an dieser Stelle meint es den physischen Tod. Das, was halt passieren kann. Dass irgendwer in mein Haus eindringt und mich einfach niederprügelt. Dass irgendein Blödmann mich niederkachelt mit seinem Auto. Oder die kleinen Tode, dass ich gekündigt werde und mein Bankkonto ein bisschen weniger Zulauf hat. dass mich der Partner verlässt. Und jetzt muss ich mich selber um den Kühlschrank kümmern. Dass er ihr Leben vom Tod rette und sie in Hungersnot am Leben erhält. Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Ich finde, es ist wirklich schwierig, im 21. Jahrhundert in Lübeck diese Worte wirklich zu packen. Weil mal ehrlich, unser Schild ist ein ordentlich funktionierendes Sozialsystem. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Hartz IV. Und mit Hartz IV hast du immer noch ein Dach über dem Kopf und hast was zu beißen. Und darum zu ringen, zu sagen, was heißt das denn für mich? Was heißt das für mich? Ich finde das gar nicht so leicht. Mich an den Herrn zu hängen, währenddessen ich doch weiß, tiefer als ein Hartz IV kann ich ja nie fallen. Das ist gar nicht so leicht. Die Leute damals, wenn die gefallen sind, dann sind sie gefallen, bis der Herr sie gefangen hat oder nicht. Da war das noch ein echtes Bekenntnis, zu sagen, ich harre auf den Herrn allein. Möge Gott uns schenken, dass wir diese Tage nicht noch vor uns haben, dass sie nur Vergangenheit sind. Aber wenn in diesem Zusammenhang jemand sagen kann, der König soll sich nicht verlassen auf die Größe seines Heeres, dann hat das schon was sehr, sehr Existenzielles. Ich möchte euch einladen, neu den Schrei des Herzens zu starten, zu sagen, Gott, du bist alles. Dich will ich festhalten, auf deine Gnade will ich harren. Du siehst die Sattheit und die Versorgung und das ganze Kuschelige, was mir diese Gesellschaft bietet. Wie unfassbar reich unsere Gesellschaft ist, unfassbar reich. Wenn du Hartz IV bekommst, bekommen 80% der Weltbevölkerung weniger Geld als du. Wenn du mehr hast als Hartz IV, dann gehörst du wahrscheinlich zu den 10% reichsten dieser Welt. Richtig reich. Richtig, richtig reich. Richtig reich. Ich hoffe, dass du dankbar dafür bist. Ich bin dankbar dafür. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Wir denken manchmal, unser Herz freut sich, wenn alles läuft. Das stimmt ja nicht. Wir gewöhnen uns an das Gute so unfassbar schnell. Unfassbar schnell. Wir hatten letztes Jahr Heizungsausfall so in der Übergangszeit. Ja? Wir haben die Heizung angestellt und haben nicht gemerkt, dass sie nicht wirklich heizt. Ja? Irgendwann dachten wir so, Heizkörper ein bisschen höher stellen. Dann merkten wir auch, Heizkörper höher stellen hilft nicht wirklich. So, ne, wer so ein eigenes Haus hat, wir haben ein Reihenhaus, ne, wer ein eigenes Haus hat, der hat ein paar Sachen mitgebucht. Irgendwann ist die Heizung kaputt, irgendwann wird eingebrochen. Also es gibt so ein paar Sachen, die gehören einfach dazu. Da muss man mit leben. Ne, wer das nicht will, der muss im 8. Stock wohnen bleiben. Heizung kaputt. Und das wurde... Also die Pullover wurden mal wieder schnell aus dem Schrank geholt. Und nach 3 Wochen hatten wir dann endlich einen Handwerker, der uns das Ding wieder in die Gänge gekriegt hat. Handwerker sind ja Mangelware geworden. Und nach diesen 3 Wochen lief dann endlich wieder die Heizung. Und das war die erste Dusche danach, die hatte was sehr Feierliches. Auf einmal musste man nicht rein in die Dusche springen, ne? So schnell, schnell und wieder raus, sondern nein, man konnte duschen und es machte Spaß. Aber die zweite Dusche danach, die war schon einfach normales Duschen. Und jetzt ein Jahr später weiß ich gar nicht mehr so richtig, wie sich das anfühlt, komplett kalt zu duschen. In ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Wir denken manchmal, es würde mir doch gut gehen, wenn das und wenn jenes. Und das stimmt doch so nicht. Das stimmt nicht. Manchmal denken wir, hätte doch mein Ehepartner ein bisschen mehr Liebe für mich, dann würde es mir gut gehen. Ja, würde dein Ehepartner dich mehr lieben, dann würde es dir vielleicht für einen Moment besser gehen, das stimmt. Aber glaub mir, eine Woche später werden deine Ansprüche steigen. Ich weiß nicht, wie eure Autobiografie aussieht, ne? Aber die meisten von uns würden das allererste Auto, das sie gekauft haben, nicht wiederfahren wollen. Die Ansprüche steigen. Hier, dieser Mensch, der für uns Gottes Wort aufschreibt, sagt, in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Die Reihenfolge ist eine andere. Ich nehme mein Herz, richte es auf Gott aus und sage, dir will ich vertrauen. Und aus dem Vertrauen zu Gott, aus dem ich hänge mich an ihn, ich will von ihm schöpfen, aus diesem heraus wächst mir Freude zu. Und dann gibt es das, was eine Freude ist, die man nicht erklären kann. Die eben nichts zu tun hat mit der Wärme des Wassers, mit dem ich dusche. Oder welches Auto ich fahre, oder ob der Bus pünktlich ist oder nicht. Wir haben eine ältere Dame bei uns in der Gemeinde, die mir persönlich da sehr Vorbild geworden ist, die eine Biografie hat, wo ich sagen würde, ach, ne, so, es gibt so ein paar Sachen, so bam, 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 ne, so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und diese Frau ist, also, wenn man aus ihr Tabletten machen könnte, würde man richtig Geld verdienen. Überschäumende Freude. Immer dankbar. Immer zugewandt. Immer gut drauf. Und ich weiß, ehrlich, die hat zu tun mit ihrem Körper und hört nur noch ganz, ganz bisschen und ach, ist viel allein und ne, immer gut drauf. Weil ihre Umstände so toll sind? Nein. Weil ihr Leben so toll war? Nein. Weil ihre Biografie so toll war? Nein. Deine Gnade, Herr, so geht dieser Psalm zu Ende, deine Gnade, Herr, sei über uns, so wie wir auf dich harren. Das mit dem Harren und der Gnade war dem guten Menschen hier offensichtlich so wichtig, dass das zweimal vorkommen sollte. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, auf denen, die auf seine Gnade harren. Deine Gnade, Herr, sei über uns, so wie wir auf dich harren. Er ist tief innen drin ein gnädiger Gott. Ich meine, anders würde es mit uns doch nicht aushalten, oder? Was sind wir für komische Knochen? Für merkwürdige Typen? Kennt ihr so manchmal dieses Erstaunen, dass es da jemand gab, der euch geheiratet hat? Dein Partner wundert sich auch manchmal. Aber der lebendige Gott, der kennt uns noch viel tiefer, der weiß noch viel mehr. Er kennt unsere schwärzesten Abgründe, unsere merkwürdigsten Gedanken, unsere Inkonsequenz, unseren Zorn, unseren Egoismus, unser Zähneknirschen. Er kennt das alles. Er wendet sich nicht ab. Er wendet sich nicht ab. Wir können ihn wieder und wieder ansprechen. Wieder und wieder können wir zu ihm kommen. Und ja, weil er ein gnädiger Gott ist, reicht es ihm nicht, mit uns ein paar Jahrzehnte zusammen zu sein. Weil er ein gnädiger Gott ist, wird er Mensch in Jesus Christus. Weil er ein gnädiger Gott ist, geht er mit meiner Schuld ans Kreuz. Schenkt mir neues Leben, neue Existenz. Freut sich auf die Ewigkeit mit mir. Er ist ein gnädiger Gott. Ja, natürlich, in Jesus kriegt das alles nochmal eine ganz andere Dimension. Aber die Gnade Gottes fängt nicht damit an, dass er mir meine Schuld vergibt. Die Gnade Gottes ist doch schon, dass er es mit mir aushält. Dass er mich nicht vor die Tür jagt. Und das will ich kombinieren damit, dass ich ihn fürchte, weil ich doch weiß, er hasst Sünde. Er hasst das Dunkle in mir. Er hasst es wirklich. Aber mich hasst er nicht. Klar hasst er auch, was der Nachbar an manchen Stellen macht. Aber er hasst meinen Nachbarn nicht. Ich möchte euch einladen, euch Gott zuzuwenden, weil er ein guter ist, ein gnädiger. So weit, dass dann im Neuen Testament Johannes sagt, er ist Liebe. Unfassbar, wie zugewandt. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist und uns einmal so komplett vorgelebt hast, was das heißt, wenn einer nicht sündigt, nicht falsch abbiegt. Und ich danke dir, dass du dein Leben eingetauscht hast gegen meines. Deine Sündlosigkeit gegen meine Schuld. Meinen Tod gegen dein Leben. Ich möchte dich bitten, Herr, offenbare dich mir, wie du bist. Dich will ich suchen, deinen Herzschlag. Dich will ich suchen, den Schöpfer der Welt, der über allem thront und der Liebe ist. Ich bitte dich, vergib mir meine kleinen Königstümer, mein Fürstentum, meinen Zorn. Vergib mir meine Arroganz und die Momente, wo ich so viel schlauer bin als die anderen. Vergib mir mein Kopfschütteln über Leuten, die versuchen, es richtig zu machen und scheitern. Herr, hilf, dass etwas von der Gnade, die in dir ist, auch in mir zu finden ist. Vergib mir meine Rechthaberei. Lass Gnade von mir fließen. Lass Gnade von mir fließen. Erbarm dich über mich.